mache heute über den Psalm 1, nicht den Psalm 2, wie es letztes Mal gesagt, aber man kann den Psalm 1 nur, Psalm 2 eigentlich nur in Kombination mit dem Psalm 2 verstehen, weil die zwei Psalmen eigentlich zusammengehören. Und ich habe das überschrieben mit Tor zur Weisheit. Was hat es mit dem auf? Ich werde mit einer kleinen Quiz-Show starten, dass wir ein bisschen aktiviert sind heute. Ganz eine schwierige Frage. Ich weiss nicht, ob ihr die schafft. Wo würde der Herr gehen zum Tier anschauen? Der Rene, der weiss das sicher. Der Bauhof? Nein, da, entweder da oder da. In Zoo, ja! Super, Rene. Natürlich würden wir in Zoo gehen, wenn wir Tiere anschauen wollen. Und wenn wir irgendwelche Pflanzen anschauen wollen, dann ist wahrscheinlich der Botanische Garten besser, zum herzugehen. Und so sehen wir, dass die Schilder, die wir da sehen, das sind eigentlich auch Willkommensschilder, die uns über den Inhalt Hinweis geben. Sie zeigen uns, um was das primär geht in dem Ganzen. Und jetzt kann man ein Schlaumeier sein und sagen, ja, aber im Botanischen Garten gibt es auch Vögel und irgendwelche Würmer und so, da kann man ja auch Tiere anschauen. Aber das ist eben nur Zusatz. Das ist nicht die Hauptsache. Und genauso ein Willkommensschild bildet auch der Psalm 1 und der Psalm 2. Sie weisen auf das her, wonach man in den Psalmen Ausschau halten muss. Sie sind wie zwei Torflügel, wo man eigentlich durchgehen muss für die Weisheitsliteratur vom Alten Testament. Und heute wollen wir den ersten Torflügel anschauen und den Psalm 1, das Tor zur Weisheit, zusammenlesen. Da steht, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wenn man den Psalm so liest, gerade der erste Teil, da könnte man auf den ersten Blick so ein bisschen als Lebensoptimierungsprogramm verstehen. Dann müsste doch alles in meinem Leben in Ordnung sein, wenn ich nur das Gesetz befolge, schön die Bibel lese und dabei wenigstens noch ein bisschen Lust und Freude damit empfinde. Aber der Psalm handelt ein bisschen von etwas Tieferem. Und er behandelt auch ein wichtigeres Thema, weil er steht nämlich nicht einfach per Zufall am Anfang vom ganzen Psalmbuch. Und er steht auch nicht einfach per Zufall am Anfang von der gesamten Weisheitsliteratur im Alten Testament. Ich habe euch da mal eine Übersicht gebracht. Das ist eigentlich die Ordnung, wie sie die Juden haben im Alten Testament. Wenn ihr vielleicht ein bisschen Bibelkund habt, wisst ihr, dass bei uns der Hiob vor den Psalmen, also bei mir einmal, kommt. Das ist eine andere Art. Aber eigentlich die original jüdische Ordnung, wie man sie im Talmud findet, ist der Psalm und nachher kommen die ganzen Weisheitsbücher wie Hiob, Sprüche, Prediger und so weiter. Also das Psalmbuch bildet eigentlich die Leitung in die Weisheitsliteratur und in dem bildet der Psalm 1 und der Psalm 2 Torflügel zu der gesamten Weisheitsliteratur. Und darum ist es wichtig, dass wir das auch aus dem Aspekt anschauen. Und dass wir uns jetzt, bevor wir eigentlich als Eigentliche am Psalm hergehen, kurz damit befassen, ja, was ist denn Weisheit überhaupt? Und ich habe euch da eine ganz kurze Definition mitgenommen. Weisheit ist nicht Wissen oder Intelligenz, das hat gar nichts mit dem zu tun, sondern das richtige Anwenden von Gottes Wort in jeder Situation aus Gottes Furcht. Und in dem Satz ist jedes Wort wichtig. sehr bewusst formuliert. Weisheit hat nichts mit Wissen oder Intelligenz zu tun. Der dümmste Mensch kann aus Weisheit heraus handeln. Ein kleines Kind kann weise handeln. Es hat nichts mit unserem Verständnis über irgendwelche Sachen zu tun. Mal über ein Verständnis, nämlich über Gott und sein Wort. Sondern es bedeutet, Leben aus Weisheit bedeutet eigentlich Gottes Wort in jeder Situation aus Gottes Furcht anzuwenden. Und das ist ganz wichtig. Wahre Weisheit ist also etwas, was aus dem Kennen und dem Erkennen von Gott kommt. Oder wie wir das vorher gelesen haben im Psalm 111, eben, dass Gottes Furcht der Ursprung der Weisheit ist. Und darum ist wahre Weisheit auch nicht Gesetzlichkeit, sondern sie ist eben Leben. Und da kommt unser Psalm jetzt ins Spiel. Weil der Psalm uns eben den Zugang zu dem Leben eröffnen will. Und da steht im ersten Vers, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sündern, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Es ist eigentlich spannend, wenn der Psalm anfängt. Es kommt ein bisschen darauf an, welche Übersetzung man lesen. Da steht entweder wohl dem, also so ein bisschen generisch. Aber eigentlich wörtlich übersetzt steht da, glückselig ist der Mann, Einzahl. Und das erinnert uns ans Neue Testament. Im Neuen Testament fängt nämlich Jesus auch an, glückselig ist der oder sind die. Und wir wissen, wann der Staat in der Bergpredigt. Und in der Bergpredigt bringt Jesus ja uns auch Lebensweisungen, Lebensweisheit. Wie wir richtig leben können. Und das ist eine bewusste Anspielung, die Jesus da eben auf den Psalm macht. Aber wenn wir jetzt anschauen, ja, was bezeichnet denn die Bibel als Glückseligkeit, dann entspricht das nicht immer unbedingt unserer Vorstellung von Glück. Da steht, ja, glückselig sind die, die trauern. Glückselig sind die geistlich Armen. Das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir in der Welt als Glückseligkeit bezeichnet werden. Und noch klarer kommt die Anspielung im Neuen Testament auf den Psalm raus, im Jakobus. Im Jakobus 1,12 wird nämlich der erste Teil von dem Psalm wörtlich zitiert. Dort steht nämlich, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Nicht unbedingt unsere Vorstellung vom Glück, das wir in dieser Welt propagiert bekommen. Was Glück liegt also nicht in Sachen von dieser Welt. Nicht in unserem Erfolg, nicht im Geld, das wir haben, nicht in irgendwelchen Autos, die wir fahren dürfen, oder irgendwie gute Noten oder eine Weltreise, die wir machen können. Das ist nicht das wahre Glück zu finden. Nein, wahre Glückseligkeit entspringt, wie wir das auch in der Bergpredigt sehen, und auch immer wieder aufgezeigt wird, in einem Leben, das aus Gottes Furcht und Weisheit geführt wird. Und dabei ist eben spannend, dass da die wörtliche Übersetzung von einem ganz bestimmten Mann redet. Glückselig ist der Mann. Und damit weist der Psalm bereits auf den einen Mann her, der als einziger vollkommen in Weisheit gelebt hat. Auf Jesus Christus, die Quelle und das Ziel der Weisheit. Ja, Jesus Christus ist das grosse Vorbild. An ihm können wir sehen, was wahre Glückseligkeit bedeutet. Weil er eben die Weisheit in Person war und immer noch ist. Und das ist also das grosse Willkommensschild, das wir über den ganzen Psalmen sehen. Das uns helfen, die Psalmen überhaupt erst richtig zu verstehen. Dass wir immer wieder nach Jesus Christus einen wahren Mensch suchen. Und so finden wir auch immer wieder in den ganzen Psalmen Hinweise auf Jesus Christus, auf ihn, sein Leben. An ihm können wir lernen, was es bedeutet. Und darum lohnt es sich, Psalmen immer wieder zu lesen, immer wieder zu studieren, immer wieder zu schauen, wie sehe ich Jesus Christus da drin. Aber jetzt lehrt uns der Psalm ja auch ganz praktisch Weisheit. Und er eröffnet uns eigentlich einen Kontrast zwischen dem weisen Mensch und dem Mensch, der ins Verderben läuft. Dem törichten, einem dummen Mensch, könnte man auch sagen. Und wir finden da eigentlich eine Treppe vom Verderben in dem ersten Vers. Und uns sehr praktisch vor Augen haltet, wie sieht das Leben in Weisheit sicher nicht aus. Und das sind drei ganz einfache Stufen, aber es sind drei Stufen, wo wir uns wahrscheinlich immer mal wieder drauf sehen. Und wir wollen die erste Stufe anschauen, da steht wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Es bedeutet, die Welt als Maßstab zu nehmen und, zwar, und nicht Gottes Wort. Und das können ethische Fragen sein, wie zum Beispiel die Frage über Sexualität, über eine Frage nach Macht, nach Umgang mit Geld, Definition, was ein Mann und eine Frau ist, was auch immer. Aber es können auch tiefergehende Fragen sein. Zum Beispiel die Frage nach dem Wert vom Leben. Die Frage nach der Abtreibung. Und die Folgen sehen wir jeden Tag. Täglich wird uns so von so vielen Experten in dieser Welt irgendwelchen Rat verkauft. Auf alle möglichen Fragen können wir einen Experten zu Rat ziehen. Und das fängt an irgendwie Versicherungsvertreter und das hört irgendwo in der Esoterik auf und dich beratet, wenn du da deine Wellen im Universum richtig kannst sortieren. Aber warum rendieren sich die überhaupt? Ja, wir suchen es ja. Wir suchen ja den Rat bei so Leuten. Wir suchen den Rat in allen möglichen Fragen bei Menschen. Aber Gottes Wort als wahre Experte beziehen wir eben oft nicht ein oder erst, wenn es schon sehr spät ist. Und es ist so erschreckend, wie viel lieber wir auf den Rat von Gottlosen hören, als auf den guten und weisen Rat von Gott. Der, der uns geschaffen hat, der, der ja weiss, wie wir funktionieren. Und oft ist es eben so, weil das Leben in Weisheit nicht der einfachste Weg ist. Leben in Weisheit ist nicht der angenehmste Weg. Einmal in der Welt. Und es kostet etwas, in Weisheit zu leben. Nicht auf weltlichen Rat zu hören. Wo man nachher auf TikTok kann sagen, schau, der Experte hat mir das gesagt, mega gut. Kommen noch Provisionen da. Und das führt uns zur nächsten Stufe vom Verderben. Das Treten oder das Verweilen auf dem Weg von der Sünde. Es ist nicht nur noch der Rat von der Gottlosen zu hören und zu hören und zu irgendwo in unsere Lebensentscheidungen davon beeinflussen zu lassen, sondern jetzt geht es darum, dass wir aktiv in seinen Sachen leben. Es bedeutet, Kompromisse zu gehen. Wir gehören zwar nicht ganz dazu, aber da und dort machen wir doch mit. Sind wir doch ein Teil davon. Und das führt uns zur letzten Stufe vom Verderben. Es führt uns immer mehr, das driftet uns immer mehr auf die letzte Stufe ab, nämlich das Wohnen oder Sitzen bei den Spöttern. Jetzt sind wir nicht mehr einfach nur ab und zu ein Teil davon, jetzt hören wir nicht einfach nur manchmal auf den Rat von denen, sondern wir sind aktiver Teil davon geworden. Wir identifizieren uns mit dem, wir unterstützen das sogar noch aktiv. Wir sind eins mit dem Spötter geworden und fördern ihr Handeln. Es ist eine aktive Opposition, eine Verspottung von Gott und seinem guten Willen. Das, was Gott sagt, ist dann alt, irrelevant, ja sogar böse, outdated. Und das Traurige ist, dass das Ganze nicht nur einzelne Personen betreffen kann, sondern es kann ganze Gemeinden, ganze Kirchen, ganze Verbände, ganze Städte, ganze Länder betreffen. Und den Weg vom Verderben können einschlagen. Und es fängt oft eben mit, oder eigentlich immer, mit der ersten Stufe an, dass man nicht mehr auf Gottes Wort hören wollen. Dass man Kompromiss eingehen. Und so immer mehr abdriftet, bis wir eine völlige Identifikation mit der Welt haben. Und in dem verliert jede Kirche ihre Substanz. Und so spricht der Psalm da im ersten Vers eine deutliche Warnung aus. Wie schnell kommen wir vom Wandeln und faulen Kompromiss zum Wohnen? Aber es gibt eben Hoffnung. Es ist schön, dass das der erste Vers ist. Und es sind doch noch ein paar Verse, die wir zusammen anschauen können. Es gibt nämlich Hoffnung, es gibt einen besseren Weg. Der Psalm führt uns jetzt nämlich den Weg zur Weisheit, zum wahren Wohlstandsevangelium, könnte man auch ein bisschen provokativ sagen. Psalm 2 bis 3. Sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gerät wohl. Beim Lesen von dem ersten Vers von dem Psalm könnte man schon ein bisschen in Panik kommen. Ja, was ist denn, wenn ich mich auf einer von diesen Stufen vom Verderben heute wiedererkenne? Ja, was ist denn, wenn ich mich vielleicht sogar auf dieser Stufe vom Wohnen bei den Spöttern erkannt habe? Umso herrlicher scheint jetzt in dem Vers 2 das Sondern raus. Ja, es gibt eine Alternative, einen einzigen, einen besseren Weg. Und der Weg muss an Gott und seinem Wort, seinen Weisungen vorbei. Und darum ist ja die Verkündigung vom Wort so wichtig, wie man das im Römer 10 lesen. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. Weil Gottes Wort zentral ist als unsere Grundlage. Und Gottes Wort besteht dabei nicht einfach aus Regeln und Bestimmungen, die wir einhalten müssen, sondern seine Weisungen sind gut und führen zum Leben. Aber sie brauchen eben auch ein Verinnerlichen, ein Studieren, ein Nachsinnen darüber. Es ist nicht einfach so, dass ich ein paar Worte in der Bibel lesen kann und meine, ich weiß jetzt, was da steht. Es braucht eine Beschäftigung damit, eine Auseinandersetzung. Ja, drei Stufen führen ins Verderben, aber das Schönste ist, dass nur eine einzige Stufe zurück ins Leben braucht. Egal auf welcher Stufe du dich heute wiedererkannt hast, ob du ein gewaltiger Spötter bist oder ein kompromissvoller Namenschrist, und da und dort doch einige Kompromisse geht. Der Weg zurück ist für beide gleich lang. Und er besteht in der Umkehr zu Gott. Indem wir bekennen, dass wir versagt haben. Dass wir unsere Auflehnung gegen Gott erkennen. Und dass wir eben gegen ihn leben. Und dass wir Gnade von Jesus Christus annehmen. Und uns aufmachen auf den Weg, den er uns gegeben hat. Und es ist wichtig, dass wir jetzt in diesem Psalm nicht einfach so ein plumpes Bibelverehrung drin sehen. Es gibt manchmal so Atheisten, die sich ein bisschen lustig machen über Christen und sagen, ja, ihr habt ja Vater, Sohn und Heilige Schrift als Gott, den ihr verehrt. Aber um das geht es nicht in diesem Psalm. Sich mit Gottes Wort zu befassen, es zu lieben, zu Lust haben, führt uns nicht in ein monotones Bibellesen, sondern in ein tägliches, aktives Leben mit Gott. Und das ist damit Nachsinnen Tag und Nacht gemeint. Nicht einfach, dass wir kognitiv irgendetwas lesen, sondern dass wir es im Alltag anwenden, einfließen lassen in unser Denken und Handeln. Dass wir eben leben in Weisheit. Es geht nicht um Theorie, sondern um Leben aus dieser Beziehung mit Gott. Und das Leben verwurzelt in Gott und seinen Weisungen hat eine Auswirkung. Und ich will da speziell auf den letzten Teil von diesen Versen eingehen. Da steht nämlich, und alles, was er tut, gerät wohl. Eine wunderbare Aussage. Super. Und die Aussage wird da oft ein bisschen missbraucht. Gerade wenn man es im Englisch liest, steht da nämlich, he will prosper. Und das erinnert uns vielleicht an gewisse als Wohlstandsevangelium, Prosperity Gospel. Es wird dann ein Anspruch auf Erfolg und Reichtum verbunden. Aber dann haben wir den Vers nicht richtig verstanden. Weil der Vers, der gehört immer noch zu dieser Metapher von dem Baum. Wir lassen den Vers oft so ein bisschen ausgelöst aus dem Ganzen. Wir sagen, ja, da ist ein neuer Gedanke da und alles, was er tut, gerät wohl. Nein, alles, was der Baum tut, gerät wohl. Müssen wir eigentlich richtig sehen. Ich habe das da ein versucht einzutragen, oder? Der ist wie ein Baum, der ist gepflanzt, der bringt Früchte, Blätter und alles, was der Baum tut, gerät wohl. Der Baum, der am Wort Gottes verwurzelt ist, wird starke Wurzeln und Blätter haben. Er wird zu seiner Zeit, zur richtigen Zeit, Früchte bringen. Und das befreit uns ja schon von so einem falschen Aktivismus. Wir müssen nicht immer nach Erfolg und Ergebnis Ausschau halten, nicht immer unsere Statistiken prüfen. Oh, wie viel haben wir jetzt da wieder Gewinn gemacht oder was auch immer. Sondern wir können einfach im Vertrauen treu sein und wissen, Gott wird zur richtigen Zeit Früchte bringen. Und alles, was jetzt der Baum tut, der als Wort Gottes verwurzelt ist und in dieser Weisheit lebt, das wird gut geraten. Das wird nicht verdorben oder verfault sein. Und was macht ein Baum? Was macht ein Baum einen ganzen Tag lang? Ja, der macht nichts anderes, als seine Wurzeln gegen das Wasser ausstrecken, sich zu nähren von dem Wasser und Früchte zu bringen, zu wachsen. Das ist das, was gut geraten. Wenn wir die Aussage also aus dem Kontext rausnehmen, ja, dann müssen wir wirklich sagen, darf ein Christ nie ein Ungeschick passieren. Darf nie eine christliche Suppe versalzen sein oder ein christliches Steak verbrannt werden. Oder wir könnten das auch auf andere Situationen adaptieren. Doch uns gelingt bei weitem nicht alles. Sogar der Erfolgreichste da drin hat sicher auch schon mal etwas nicht ganz so gut geraten. Und darum müssen wir eben da beachten, was der Psalm wirklich meint mit dieser Aussage. Das Bild von dem Baum beachten. Und verwurzelt ist beim Wort Gottes. Und aus dem heraus Frucht bringt. Und das ist auch das, was Jesus im Lukas 6, 43 sagt. Denn es gibt keinen guten Baum, der schlechte Frucht bringt. Das geht gar nicht. Wenn es ein guter Baum ist, dann wächst er auch gut. Sonst wäre es ja kein guter Baum. Noch ein schlechter Baum, der gute Frucht bringt. Ja, wenn ein Baum verfault ist, der kann ja gar nicht gut wachsen. Das Leben in Weisheit macht einen sichtbaren Unterschied. Wir werden nicht so klar, wie wir sind. Und wir bringen immer mehr unverdorbene Früchte aus. Geistliche Früchte. Früchte vom Geist, wie wir im Galater 5 zum Beispiel können nachlesen. Und eben gut und wohl sind und nicht faulig. Oder ganz praktisch bedeutet das, wenn wir im Wort, in der Weisheit von Gottes Wort leben, dann wird uns die Welt vielleicht hassen. Dann wird die Welt uns vielleicht als unmodern, als veraltet anschauen, aber unsere Früchte werden wohl geraten. Das, was wir daraus erwachsen, das wird gut sein. Leben in Weisheit bedeutet, dass wir gute Früchte vom Geist rausbringen, weil wir verwurzelt sind an dem Bach vom Wort Gottes, weil wir eben aus dieser Weisheit, aus dieser Gottesfurcht heraus genährt werden. Und das bedeutet jetzt nicht, dass wir sofort alle perfekt sind. Erinnern wir uns an das Bild von dem Baum. Ein Baum ist nicht sofort gewachsen. Ein Baum braucht Zeit zum Wachsen. Der tut stetig immer mehr. Der wird stetig immer grösser. Der wird die Wurzeln immer mehr ausbilden. Das braucht seine Zeit. Aber man wird immer auch erkennen, da ist Wachstum rum. Da ist etwas passiert. Man wird immer reifer im weisen Handeln, wenn man an Gottes Wort ist. Und darum lohnt sich Gott und sein Wort nicht einfach auf die Seite zu legen, sondern wirklich dran zu bleiben. Nach ihm zu forschen, immer mehr von ihm erkennen. Denn das bringt am Schluss nicht nur ein glückliches Leben, sondern auch eine glückliche Ewigkeit. Wenn wir die Liebe zu Gott und seinem Wort leben, dann werden wir Weisheit finden. Weisheit, die uns zu mündigen Christen macht und uns zu starken Bäumen macht. Wie wir Jesus immer mehr erkennen in seinem Wort. Und dann werden auch die Stufen vom Verderben für uns immer weniger zur Option. Wie wir merken, Gottes Wort ist viel besser. Die Welt kann uns das gar nicht bieten. Die weltlichen Ratgeber können das gar nicht. lesen die letzten Verse. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Wir sehen dann nochmal den Kontrast. Nicht so die Gottlosen. Wer ein gottloses Leben führt, der ist wie Spreu, haltlos, orientierungslos. Ich habe das hier aufgezeigt, da wird Spreu da in die Luft gejagt und das wird dann vom Wind einfach verweht. Man muss dann versuchen, irgendwo in der Welt Halt und Sicherheit zu finden. Sein eigener Glückesschmied sein. Aber wie Spreu wird man hin und her blasen. Oder der Prediger umschreibt das so schön mit dem Haschen nach Wind. Es gibt keinen Halt in der Welt. Ja, vielleicht erreicht man kurzzeitig eine scheinbare Sicherheit, aber dann kommt schon der nächste Trend, der nächste Windstoß und man ist wieder total weggeblasen. Das ist doch ein riesen Stress eigentlich. Ich muss immer irgendwo dabei sein. Ich muss immer wo am Ball bleiben, was jetzt gerade richtig ist in dieser Welt. Und heute ist das richtig und morgen ist das andere richtig. Das Leben vom Gottlosen wird da als bedauernswert und als bedeutungslos beschrieben. Das ist eigentlich eine krasse Aussage, die da gemacht wird. Er hat keine Wurzeln. Er verdorrt. Es ist am Ende, als hätte er nicht mal gelebt. Es ist alles, was er gemacht hat, nichtig. Aber es ist auch eine Warnung für uns als ganze Gemeinde. Wir können uns nicht auf die Geschichte ausruhen, wenn wir das Wort Gottes verlassen. Wenn wir nicht stetig in seiner Weisheit leben, dann wird auch unser Weg in die Bedeutungslosigkeit führen, wenn wir den Weg vom Verderben einschlagen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder zurück zu Gottes Wort bekennen. Immer wieder zurück die Stufe vom Glauben nehmen. Denn als Christ sind wir nicht orientierungslos in dieser Welt. Wir haben einen festen Halt, einen Halt, der über den Tod rausgeht, indem wir verwurzelt sein dürfen. Dass eigentlich kein Wind von dieser Welt ausreißen kann. Und doch kommt im Vers 5 die große Warnung raus. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Der Gottlose kann gar nicht in der Gemeinde Gottes bestehen. Niemand, der nicht Jesus Christus angenommen hat, mit ihm lebt, kann ich seine Gemeinde treten? Und ich rede jetzt da nicht von der Ortsgemeinde, da kann jeder hineinlaufen. Da ist auch jeder willkommen. Aber es geht eben um die weltweite Gemeinde Jesus Christus. Die geistliche Komponente dahinter. Die Stufe vom Glauben muss jeder gehen. Niemand kann Kind Gottes sein ohne Jesus. Und es kann auch niemand im Gericht bestehen, als nur die, die seine Tat am Kreuz durch seine Tat am Kreuz gerecht gesprochen worden sind. Das jetzt gerade nicht weiter. Als Kind Gottes gehören wir zu einer grossen, weltweiten Familie. Wir sind Brüder und Schwestern im Herrn und sind gemeinsam auf dem Weg. Gott hat kein Einzelkind. Und da wird der Psalm in den Bildern oft falsch dargestellt. Wenn man googelt Psalm 1, dann sehen wir oft so einen Baum irgendwo am Bach und weit weg ist nichts rundherum. Ein einzelner Baum irgendwo am einsamen Fluss. Aber das ist nicht das, was der Psalm uns sagt. Gott hat uns nicht als einsamer Baum irgendwo an einem fernen Fluss gestellt, sondern wir gehören zu einem Wald von Bäumen und durch Gott und sein Wort verbunden sind miteinander. Gottes Wort weist uns dabei den Weg, wie wir leben und handeln sollen. Nicht als unterdrückendes Gesetz, sondern als freimachendes, lebensspendendes Wort. Und in dem dürfen wir immer mehr selber zu dieser Quelle kommen. Selber Quelle kennenlernen, nämlich Gott selber. Ja, Gott kennt den Weg vom Gerechten. Er weiß genau, was wir brauchen. Und er will uns in dem nicht allein lassen. Sondern hat sein Wort als Fundament von der Weisheit gegeben. Und die Weisheit ändert ganz viel, auch in unserer Haltung. Irgendwo bin ich jetzt mit. Weil oft hören wir, und ich höre oft so, gerade in der Jugendarbeit, kommt oft so die Frage, aber auch bei den älteren Leuten, ist es erlaubt? Darf ich das? Was sagt die Bibel, darf ich jetzt das oder das? Und oft erlebe ich, dass in diesen Fragen eine ganz falsche Herzenshaltung rauskommt. Es kommt nämlich die Herzenshaltung raus, eigentlich will ich das machen. Und ich suche eigentlich nach Wegen, um das gleich zu machen. Und darum frage ich, darf ich das? Und dann gibt er Antwort und dann finde ich einen Weg rundherum. Das ist eigentlich die Herzenshaltung oft hinter diesen Fragen. Wir suchen in den Möglichkeiten doch das zu tun, was wir am Schluss selber wollen. Was uns die Welt vielleicht das sagt. Aber in Weisheit und Freiheit zu leben bedeutet, die Frage zu verändern. Nämlich nicht, darf ich das, sondern in die Frage, ist es weise? Nicht, ist es erlaubt oder verboten, sondern ist es weise? Das ist die richtige Frage. Ist es weise, dass ich meinen Arbeitskollegen betrüge? Ist es weise, dass ich meine Frau daheim schlage? Ist es weise, dass ich den Gottesdienst nicht besuche, mich von dem Wald, von den Bäumen Gottes entferne? Ist es weise? Ganz viele Fragen, die wir jetzt stellen könnten. Im Verweilen und Sinnen über Gottes Wort und im Fragen nach seiner Weisheit lernen wir auch immer mehr von dem Weg vom Leben kennen, von Jesus Christus selber. Und wir lernen Jesus Christus kennen in seinem Wort, wie er gehandelt hat, wie er absolut in Weisheit als Vorbild für uns gelebt hat. Und in dem erkennen wir immer mehr auch, was Weisheit wirklich ist. Ja, der Weg vom Weisen fragt nicht einfach nach Gebot oder Verbot, sondern nach Weisheit. Und wir haben die Weisheit vorher definiert, das ist ganz wichtig. Und er lebt danach aus ganzem Herzen. Nicht einfach mit dem halben Herz, sondern eben mit ganzem Herz. Und auf das zeigt der erste Psalm, das Tor zur Weisheit, dass wir in den Psalmen nach dem weisen Mann suchen müssen, nach Jesus Christus. Und aus dem raus, aus dieser Erkenntnis raus, immer mehr selber weise werden können. Er ist der rote Faden, der sich durch die ganze Bibel durchzieht. Und das verändert unsere ganze Sicht auf die Psalmen. Nicht das Gesetz ist es, was uns endgültige Glück bringt, sondern die Person Jesus Christus, die uns das Gesetz darauf herweist. Und damit Gott selber. Und darum ist das Gesetz für uns keine Last und gar kein Zwang mehr, sondern es ist eben Lebensquelle und Lust, an dem wir immer mehr in Weisheit wachsen dürfen, im Alltag, in unserem Leben. Und das wollen wir als ganze Gemeinde immer wieder tun, dass wir die richtige Frage stellen. Und darum lass uns unseren Blick neu, wenn wir Psalmen lesen, unseren Blick neu auf den wahren Gott und Mensch, Jesus Christus, legen. Und uns in Weisheit unterrichtet, weil er am Schluss wirklich die Weisheit in Person ist und sich lohnt, nach dieser Weisheit zu suchen und sich lohnt, nach dieser Weisheit zu leben. Amen. Ich will noch beten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort, das uns anleitet in Weisheit. Wir danken dir, dass das für uns nicht irgendwelche Gesetze und Sachen sind, die wir durch müssen erfüllen, sondern dass das uns zeigt, was wirklich glückseliges Leben bedeutet. Dass wir in dem Vertrauen dürfen nachforschen, Tag und Nacht drin, dass wir selber weise dürfen werden. Dass wir nicht mehr den Weg vom Verderben einschlagen müssen, dass wir nicht mehr irgendwie orientierungslos und dumm in dieser Welt sein müssen, sondern dass wir in wahrer Weisheit leben können. Dass wir dich immer mehr in dem dürfen erkennen. Dass wir immer mehr erkennen dürfen, wie gut dass du bist. Amen.